Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 3. Mai 2017. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie jedes Mal haben wir euch heute auch einen interessanten Studiogast aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht. Unser Gast am heutigen Abend in der nächsten Stunde bis 21 Uhr ist der Trainer des SV Waldhof, Gerd Deiß. Hallo Gerd.
Hallo.
Unser Erfolgstrainer, muss man ja sagen. Deswegen zunächst mal Glückwunsch von unserer Seite irgendwie zum Erreichen der Relegationsspiele am vergangenen Wochenende. Nichtsdestotrotz stehen noch gewaltige Aufgaben vor uns. Auch darüber werden wir hoffentlich in dieser einen Stunde sprechen. Deswegen wollen wir auch gleich einsteigen und gar nicht so lang rumpalavern vorab. Der Paul hat bestimmt inzwischen die erste Frage vorbereitet, oder?
Ja, Gerd, hallo auch von mir und danke, dass du jetzt schon zum zweiten Mal in der Saison gekommen bist. Jetzt ist die Saison zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber wie der Ivo gerade gesagt hat, ist das erste große Ziel mit dem Erreichen der Relegation gelungen. Wenn man jetzt so, ja, eigentlich so ein Fazit schließen würde für diese Saison, wie würdest du dann die bisherige Saison zusammenfassen?
Gut, das, was wir bisher, denke ich, erreicht haben, wenn man drei Spieltage vor dem Ende der Regionalliga-Saison mit 13 Punkten Vorsprung auf den dritten Platz vorzeitig die Relegation geschafft hat, denke ich, kann man von einer guten Saison sprechen. Das war ja das anvisierte Ziel vor der Runde, wieder in die Relegation zu kommen. Das haben wir, wie gesagt, erreicht durch kontinuierlich gute Leistungen, hatten zwar zwischendurch einmal oder den ein oder anderen Durchhänger, auch aufgrund Verletzungsproblemen, aber ich denke, die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert, wenn man die gesamte oder beziehungsweise diese Spieltage bis dato nimmt. Und wie gesagt, jetzt freuen wir uns einfach alle auf die Relegation.
Okay. Wenn wir dann gleich jetzt Richtung Relegation schauen, ich meine, die Frage muss kommen, gibt's einen Wunschgegner?
Nee, es gibt keinen Wunschgegner. Wie gesagt, wir sind auf beide Mannschaften letztendlich dann, wenn die Auslosung stattgefunden hat, vorbereitet. Wir haben die auch beide schon mal angeschaut. Wobei, wie gesagt, bei Unterharing war es ja so, dass die jetzt halt in letzter Zeit nicht mehr mit ihrer besten Mannschaft gespielt haben. Also auch da muss man Abstriche machen. Aber wie gesagt, wer im Norden, wer in Bayern Meister wird, die Vergangenheit hat es ja gezeigt, dass sie auch des Öfteren aufgestiegen sind. Die haben sicherlich ihre Qualitäten. Wir haben unsere Qualität und wie gesagt, das wird so wie im letzten Jahr oder wie bei fast allen Relegationsspielen, denke ich, knappe Ergebnisse geben. Tagesform wird entscheidend sein, Kleinigkeiten werden entscheidend sein und da hoffen wir natürlich am Ende die Nase vorne zu haben.
Du hast angesprochen, dass Unterharing jetzt in letzter Zeit nicht mehr mit der A-Mannschaft gespielt hat. Wie hast denn du das jetzt vor zu machen? Also weil jetzt, da gibt es auch Fragen jetzt zum Beispiel, ob jetzt die letzten beiden Spiele in Nöttingen und Trier genutzt werden, um auch Spielern Einsatzzeiten zu geben, die jetzt nicht so viel gespielt haben in der Saison und vielleicht ein paar Stammkräfte zu schonen, oder geht es eher Richtung jetzt nicht die Formation einfach zu finden und die nochmal richtig einzuspielen?
Gut, jetzt am Sonntag wird es sicherlich den ein oder anderen Wechsel geben, weil viele Spieler haben ja schon über 30 Spiele in den Knochen, sind leicht angeschlagen. Da gilt es letztendlich Rücksicht drauf zu nehmen. Dann haben wir nochmal ein spielfreies Wochenende und in Trier wollen wir dann schon die Formation aufs Feld schicken, so wie wir uns das letztendlich dann im ersten Relegationsspiel vorstellen.
Welche Mannschaften, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückgehe auf Unterhaching und Meppen, welche Mannschaft schätzt du denn stärker ein von den beiden?
Gut, ich denke, die sind gleich gut.
Ja?
Ja, ja.
Okay, gut, dann hast du gesagt, du hast dich schon beobachtet, wie spielt denn Unterhaching und wie spielt Meppen? Kannst du da uns vielleicht kurz, weil ich denke, das ist ja auch für uns interessant, ja. Wir sehen zwar, Unterhaching steht, glaube ich, seit Wochen an erster Stelle oder seit Monaten. Meppen ist es, glaube ich, ähnlich. Aber was spielen die denn für einen Fußball? Also vielleicht anfangen. Wir können ja vielleicht. Ja,
gut, die spielen beide vom System her 4-2-3-1. Sind in der Offensive sehr gut aufgestellt. Ich sage mal, um jetzt mal auf Unterharing zurückzukommen, wenn die mit ihrer besten Mannschaft spielen, haben sie im Mittelfeld einen herausragenden Spieler mit dem Bigalge, hat ja schon Erst- und Zweitliga-Einsätze, hat 17 Treffer selbst erzielt und über 20 vorbereitet und vorne im Sturm habe sie Hein auch über 100 Erst- und Zweitligaspiele 29 Treffer erzielt. Also da sieht man schon, dass da in der Offensive eine sehr gute Qualität vorhanden ist. Und bei Meppen ist es so, die haben Kleinsorge, Bonn auf den beiden Außenbahnen, Spieler auch mit sehr hoher Geschwindigkeit und Giert im Sturm. Und die haben auch zusammen über 40 Tore erzielt. Also da sieht man schon, wir müssen in der Defensive gut stehen, die letztendlich im Griff haben. Und ich denke, das wird dann auch die Basis und das Fundament sein, da gute Ergebnisse zu erzielen, beziehungsweise dann auch den Sprung in die dritte Liga zu schaffen.
Wie sehr ist es denn für dich Erleichterung, wenn am Freitag dann endlich ausgelost wird, welcher der beiden Gegner es denn wird, damit man eben nicht zwei Mannschaften beobachten muss?
Ja, gut, es ist sicherlich dann eine Erleichterung in den letzten Tagen und Wochen. Und dann weiß man natürlich auch, ob man dann zuerst zu Hause spielt, ob man dann auswärts spielt. Und ich denke, es ist für alle dann eine Erleichterung. Und man kann dann auch die Sache von der Organisation besser angehen, dass man da letztendlich alles vorbereitet hat. Wir haben zwar jetzt schon, wie gesagt, Meppen, auch Unterharing, Hotels und, was man dann alles benötigt. Aber so kann man sich dann auf einen Gegner fokussieren. Und wie gesagt, wir sind froh, wenn es dann am Freitag 11.30 Uhr soweit ist.
Du hast gerade angesprochen, irgendwie bei einem Gegner spielt man zuerst auswärts, beim anderen irgendwie zu Hause. Jetzt mal abgesehen vom Gegner, natürlich steht schon fest, gegen wen wir erst zu Hause und gegen wen wir erst auswärts spielen würden. Aber mal jetzt abgesehen von Meppen und Unterharing, würdest du prinzipiell lieber erst zu Hause spielen in diesem Europapokalmodus oder lieber erst auswärts?
Auch das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal, mit einem Spieler, wo ich mich jetzt unterhalten habe, die letztes Jahr dabei waren, die haben es letztes Jahr lieber erst auswärts spielen gewollt, mit einem guten Ergebnis nach Hause kommen. Das haben sie ja hinbekommen und dann leider zu Hause verloren. Jetzt sagen viele lieber vielleicht mal zu Hause spielen, um dann da ein gutes Ergebnis vorzulegen. Aber wie gesagt, die Spiele sind ja so knapp, auch wenn man letztes Jahr gesehen hat, wie gesagt, Elversberg, Zwickau 1-1, 1-0, ein Jahr vorher Saarbrücken, Würzburg, sogar im Elfmeterschießen entschieden worden. Also ich denke, das Spiel daheim von Heil nicht so eine große Rolle, wobei man natürlich sagen muss, unser Heimspiel, das denke ich, ist schon was ganz Besonderes. Wir werden sicherlich der Verein sein von den 6, wo in dem Heimspiel die meisten Fans hat. Und ich denke, die werden auch dazu beitragen, dass das Karl-Benz-Stadion dann Hexenkessel sein wird. Und vielleicht, oder ich hoffe natürlich, dass dein Gegner dann auch ein bisschen nervös wird, wackelige Knie bekommt. Und das sollten wir dann letztendlich dann im Heimspiel ausnutzen.
Aber wie ist denn das gerade mit dem Hexenkessel? Das ist auch eine Frage, die auftaucht. Unsere Mannschaft ist es ja jetzt auch nicht gewohnt, Woche für Woche vor 25.000 zu spielen. Kann das dann vielleicht unsere Mannschaft vielleicht auch nervös machen? Oder
gibt es
irgendwelche Planungen, wie man da vielleicht...
Nee, ich denke nicht, dass es die Mannschaft nervös macht oder hemmt. Ich sage mal, es ist ja, will jetzt sagen, die identische Mannschaft, aber viele Spieler waren ja letztes Jahr dabei. Und ich sage mal, die kennen ja diesen Hexenkessel im Heimspiel gegen Lodde. Und dann sind noch 2-3 Spieler dabei, wo das noch nicht erlebt haben. Wobei man sagen muss, wie gesagt, der Nico Hebisch, der das Ganze schon mit Magdeburg durchlebt. Das ist ja also auch für ihn kein Neuland. Und die anderen, die werden sich von der Euphorie, von der Stimmung tragen lassen. Und ich denke, das unterstützt und das wird uns sicherlich nicht hemmen.
Okay, wie sieht denn die Vorbereitung auf die Relegation aus? Wenn die Jungs ein paar Tage mal frei bekommen, noch ein bisschen zu regenerieren, wird die Trainingsarbeit vielleicht auch noch mal etwas angezogen kurz davor, um vielleicht gerade in der Thema Schnellkraft oder Ausdauer und so noch mal was zu tun, oder gehen Sie da Ihren normalen Rhythmus, gehst du da deinen normalen Rhythmus?
Gerd, ja gut, wie gesagt, jetzt ist ja sowieso eine normale Trainingswoche und die nächste Woche haben wir ja dann kein Punktspiel. Da werden wir auch ganz normal trainieren und eine Einheit mehr machen als jetzt halt in der normalen Woche. Aber dafür wird dann am Samstag, Sonntag frei sein, um nochmal Kräfte zu sammeln. Und vor dem Trierer Spiel werden wir dann auch eine ganz normale Trainingswoche durchführen. Und dann geht es ja eine Woche später schon los mit dem ersten Relegationsspiel an dem 28. Mai.
Hier kam noch die Frage, entschuldigt übrigens, wenn wir nicht immer dazu sagen, wer der Fragensteller war, sonst stört es das Gespräch die ganze Zeit. Ihr habt auf jeden Fall die Credits irgendwie für eure Fragen, auch wenn wir euch nicht nennen. Wie sieht das denn aus? Hier kommt die Frage, ob wir denn vielleicht ein Testspiel an diesem freien Spieltag machen. Du hast eben gerade schon angedeutet, du willst eher normal weiter trainieren.
Nee, also wie gesagt, wir machen an dem Samstag, Sonntag ist frei. Da soll jeder nochmal durchatmen, weil ich denke, die nächsten 2 Wochen oder 2,5 Wochen werden dann sehr intensiv werden, weil nach dem Relegationsspiel sonntags, je nachdem, vielleicht muss man dann zurückfahren oder wenn man dann das erste Heimspiel hat, muss man Dienstag schon wieder wegfahren, da bleibt also nicht viel Zeit und ich denke, da sollen sie sich nochmal regenerieren, Kräfte sammeln, um dann diese 2 Spiele, beziehungsweise vorher ist ja noch das Spiel in Trier, dann mit 100%iger Konzentration und mit 100%iger Kraft dann auch anzugehen.
Den Dennis würde hier interessieren, wie es denn mit gelbsperrengefährdeten Spielern aussieht. Würden die am letzten Spieltag gegen Trier geschont, um tatsächlich einer Sperre in der Relegation aus dem Weg zu gehen?
Das gibt's nicht. Also wie gesagt, diese, auch wenn jetzt hat jemand in Trier die Zehnte, also der Michael Schulz ist ja gefährdet mit 9 gelben Karten, dann der Dennis Rodenstein hat 4, der Gianluca Cotta hat 4, der Yannick Sommer hat 4 und wenn die 5. bekommen, das zählt nicht. Das Einzige, was zählt, ist Gelbrot bzw. ein Platzverweis und wie gesagt, ich denke, so clever wird jeder sein, sollte jeder sein, um da nicht dann des Relegations aufgrund einer Unbeherrschtheit oder zwei plumpen Fouls aufs Spiel zu setzen.
Jetzt hast du gesagt, dass eigentlich die Vorbereitung in den nächsten Wochen sich gar nicht so großartig ändert. Wird vielleicht in Richtung in taktischer Hinsicht vielleicht auch noch ein bisschen was gemacht, weil man sich ja jetzt vielleicht auch darauf einstellen muss, gegen spielstärkere Mannschaften zu spielen. Also es könnte durchaus sein, im Vergleich zu den Ligaspielen, wo wir ja meist die Dominante und die Mannschaft sind und auch die Mannschaft mit dem größeren Ballbesitz, kann es sein, dass es vielleicht gegen Unterhaching ganz anders aussieht? Wird in der Hinsicht so ein bisschen auf Unterhaching oder auf Meppen, je nachdem, was Freitag ausgelost wird, trainiert?
Ja gut, sicherlich wird man das ein oder andere dann in die Trainingseinheiten einfließen lassen, aber ich denke, wir haben auch eine gewisse Qualität in unseren Reihen und wir müssen schon versuchen, dass wir unser Spiel durchbringen. Wir hat es, denke ich, gesehen, wo wir die Verletzungsprobleme gehabt haben, haben dann System umgestellt, hat sich jeder mit schwer getan und wie gesagt, im Moment, denke ich, ist das 4-4-2 gut, aber wir müssen halt taktisch da vor allem dann im Mittelfeld, im Abwehrbereich und in Verbindung mit den zwei Stürmern dann gut arbeiten, taktisch gut verschieben, um das dann in den Griff zu bekommen. Aber da bin ich sehr optimistisch, sehr zuversichtlich, dass wir das dann hinkriegen.
Okay. Also es wird also weiterhin versucht, sozusagen unsere Stärken sozusagen umzusetzen. Also sozusagen, dass wir uns nicht an den Gegner richten, sondern der Gegner ehren und uns.
Wir werden sicherlich einiges beachten und nicht da blind drauf losstürmen. Ja. Aber wie gesagt, was würde das jetzt halt bringen? Und ich denke, das wäre auch das falsche Signal, wenn man jetzt das System umstellt. Und das Systemumstellung, das ist ja dann darauf geschuldet, dass man praktisch einen Stürmer raustut. Dann müsste praktisch ein Nico Hebisch raus oder ein Benedikt Köpp raus. Und ich denke, das wäre an den Gegner total das falsche Signal. Das würde dann zeigen, naja, die haben Respekt vor uns, die haben Angst vor uns. Und wir wollen schon versuchen, dass die zwei Spieler dann vorne als Anspielstation uns dienen, dass wir in der Tiefe Anspielstationen haben. Und alles andere, wie gesagt, das kann man da kann man drauf vorbereitet sein. Aber ich denke, das wäre nicht so gut und wäre nicht das richtige Signal für die Spiele.
Wie ist denn der Stand beim Nico Hebisch?
Gut, Nico Hebisch hat, wie gesagt, jetzt hat er die Reha abgeschlossen, hat heute Morgen das Schnelligkeitstraining mit absolviert, heute Mittag hat er noch einen Lauf gemacht und ab morgen steigt er dann wieder voll ein und wenn jetzt hat der Donnerstag, Freitag, Samstag problemlos verlaufen, dann wird er auch am Sonntag in Nürtingen zum Einsatz kommen.
Und beim Hassan Amin ist auch absehbar, dass er bis zur Relegation wieder
dabei ist? Ja gut, jetzt ist jetzt eine Woche. Also laut Aussage des Docs, wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, wird er also auch für die beiden Relegationsspiele zur Verfügung stehen.
Okay, bleibt noch ein Name. Heute kam die Meldung des Vereins, dass eben Nico Hebisch und Daniel Di Gregorio ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. Wir hatten es eben schon kurz im Vorgespräch davon. Kannst du uns kurz was zum Stand bei Daniel Di Gregorio sagen?
Gut, natürlich sind wir und ist er natürlich auch froh, nachdem es jetzt die zeitliche Verzögerung aus dem Trainingslager gegeben hat, dass er jetzt wieder 100% auf dem Platz steht, bei der Mannschaft ist. Aber ich denke, auch bei ihm sollte man noch ein wenig Geduld haben. Er hat jetzt ein Jahr nicht regelmäßig trainiert, überhaupt nicht gespielt. Und wie gesagt, für ihn ist es jetzt eine Phase, sich nochmal ranzutasten, dass er wieder Spaß und Freude bei der ganzen Sache hat. Aber dass ich da jetzt halt Wunderdinge von ihm in den nächsten Tagen und Wochen erwarte, das ist also nicht der Fall.
Also es wäre eher unwahrscheinlich, dass er noch zum Einsatz kommt in dieser Saison.
Ja gut, das ist für ihn zwar hart, aber es ist eher unwahrscheinlich. Wie gesagt, diese lange verletzten Zeit, das steckt man nicht von heute auf morgen weg.
Daniel, falls du zuhörst, von uns natürlich alles Gute und ja, wir würden dir die Daumen drücken, irgendwie, dass es zeitnah klappt, dass du wieder tatsächlich mit der Mannschaft irgendwie zusammen spielen kannst. Bleiben wir trotzdem noch ein bisschen bei der Relegation. Hier gibt es noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, lässt du denn vor der Relegation auch Elfmeterschießen trainieren?
Nee, das werden wir also nicht machen. Nein. Nee. Wir hoffen, dass das alles in der regulären Spielzeit letztendlich dann erledigt ist.
Okay, meinst du
natürlich denn, positiv.
Meinst du denn, das wird überhaupt was bringen? Denn wahrscheinlich sind es doch eher nicht die Technik, das können die Spieler ja meistens in Elfmeterschießen, sondern die Nerven, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Kann man das denn überhaupt trainieren, irgendwie so richtig?
Gut, es ist schwierig zu trainieren. Wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich dann immer zurückkommen oder darauf kommen. Wir haben ja leider die Erfahrung gemacht in Kirchheim mit dem Elfmeterschießen. Und da war es ja dann teilweise so, dass ab dem sechsten Schütze gar niemand mehr antreten wollte. Und wenn man halt dann jemand zwingen muss, ich denke, das ist auch nicht so gut und nicht so prickelnd. Aber irgendjemand hat ja schießen gemusst und ich denke, das hätte uns auch nichts gebracht, wenn wir das vorher trainiert hätten.
Okay, du würdest es aber nach wie vor, Gott behüte, dass es soweit kommt, wir machen natürlich alles vorher klar irgendwie, du würdest es aber trotzdem wieder auch der Mannschaft überlassen werden.
Gut, wir können das gerne trainieren, aber wie gesagt, dann ist es teilweise so, dass die beste Elfmeterschütze, so war es an Kirchheim auch, nicht mehr auf dem Platz gestanden sind, aufgrund, wie gesagt, Kraftprobleme, Verletzungsprobleme und. Da kann man so viel sich im Vorfeld ausdenken und dann, wenn das Spiel kommt und die 120 Minuten sollten rum sein, dann ist das wieder eine ganz andere Situation. Aber ich werde es jetzt nochmal in meinen Trainingsplan mit aufnehmen, dass jeder auch nochmal dann praktisch vor dem zweiten Spiel einen Elfmeter geschossen hat.
Okay, also wegen mir musst du das nicht trainieren lassen. Hier noch eine spannende Frage, wenn wir es gerade vom Training haben und von den letzten Trainings irgendwie vor der Relegation von Wilmar Santos, der möchte denn wissen, denn letztes Jahr war es so, dass wir beim Abschlusstraining vor dem ersten Relegationsspiel dem Alsenweg einen Besuch abgestattet haben, also vor dem Rückspiel. Als Fans, da kamen sehr viele Leute aus der gesamten Fanszene und hab versucht nochmal die Mannschaft zu pushen. Glaubst du denn, wenn wir sowas wieder organisieren würden, dass das tatsächlich was helfen würde? Oder würdest du sagen, naja, du würdest es eher sehen, dass Ruhe irgendwie vorher...
Nee, also wie gesagt, ich denke, wenn das im letzten Jahr so war, dann kann man das gerne wiederholen. Ich denke, es würde auch nochmal den Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft deutlich machen und würde uns dann letztendlich dann auch nochmal auf die beiden Spiele einschwören.
Okay, dann schauen wir mal, dass wir da was organisiert bekommen.
Das als Fanszene. Ja, also ich habe schon gemerkt, dass du ungern über die anderen Gegner sprichst sozusagen, aber wie ist es denn, also was würdest du sagen, ist denn bei uns, was sind unsere Stärken und was sind unsere Schwächen? Oder sagen wir es so, was muss denn bis zur Relegation noch besser werden?
Gut, wo wir uns natürlich wieder verbessern müssen, ist, dass wir wieder die Stabilität in der Defensive in unser Spiel bekommen, weil es ist ja klar, wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, wir haben bedeutend zu viel Gegentore hinnehmen gemusst, 2 gegen Worms, dann 3 in Walldorf, dann wieder 2 gegen Saarbrücken, jetzt wieder 2 gegen Watzenbonn, also das ist zu viel und das müssen wir wieder verbessern, aber wie gesagt, da gehört nicht nur die Abwehr dazu, das fängt vorne im Sturm an und das gilt es halt nochmal allen mit auf den Weg zu geben, weiterhin zu verinnerlichen und ich denke, in der Vorrunde hat es alles super geklappt, da haben wir 18 Spiele gehabt, 12 Gegentore, da waren wir nach Elversberg oder fast mit Elversberg gleich die zweitbeste Defensive und da müssen wir einfach wieder hinkommen und dass wir Tore schießen, das haben wir in fast allen Spielen gezeigt, also ich denke, da haben wir genügend Spiele an unseren Reihen, wo da erfolgreich sein können, aber wie gesagt, man sagt es auch immer so schön, Defensive gewinnt Meisterschaften und die offensive Spiele und da gilt es natürlich jetzt halt nochmal in der verbleibenden Zeit dran anzusetzen.
Da muss ich jetzt, Entschuldigung Paul, ganz kurz drauf anspringen, weil das hat man ja tatsächlich auch beim letzten Spiel gegen Watzenborn gesehen. Wir waren eigentlich die dominierende Mannschaft. Man hat zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Dennoch haben wir 2 Gegentore bekommen. Watzenborn hatte durchaus auch die Chance, noch 1-2 weitere Tore zu machen. Solche Schwächen in der Defensive darf man sich ja in einem, sag ich mal, Spiel im Relegationsmodus nicht erlauben.
Nee, das ist ja klar. Ich sag mal auch das Beispiel, ich sag mal, das war ja ein Gegner von, ich sag mal, ein bisschen höher anzusiedeln, wie jetzt hat Watzenborn, Saarbrücken und wie gesagt, wenn man denen halt die Möglichkeit gibt. Wie gesagt, das erste Tor, das nehmen wir jetzt halt mal außen vor, mit dem abgefälschten Freistoß, aber bei der Rekonda-Situation, wir waren Überzahl, haben auf Abseits gespielt und sowas darf einfach nicht passieren. Da kann jeder Treffer, jede Möglichkeit letztendlich dann ausschlaggebend sein. Und so wie das jetzt halt der Schmidt von Saarbrücken haben, jetzt hat wie gesagt Hein, Giert, haben die beide im Zentrum Stürmer, wo sicherlich aus wenig Tormöglichkeiten Treffer erzielen können.
Wir hatten jetzt aber auch Spiele, wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel Offenbach war es so, da haben wir bombastisch angefangen, haben die im Endeffekt an die Wand gespielt, machen es 1-0 und also von der Tribüne sah es so aus, damit haben wir aufgehört, Fußball zu spielen und denen das Feld zu überlassen. Und das ist so mein Eindruck, dass wir das bei einigen Spielen hatten. Wir fangen dominant an und sobald wir führen, geben wir uns zufrieden. Also ein bisschen war es am Samstag wieder ähnlich, ne?
Ja. Ne, wie gesagt, auch da gilt es dran anzusetzen, dass man dann nicht in den Gedanken verfällt, dass ein Führungstreffer gleichbedeutend ist, dass das schon der Sieg ist. Wie gesagt, wir haben zwar viele Spiele 1-0 gewonnen, aber waren dann teilweise halt fahrlässig, was das Defensivverhalten angegangen ist, was die Laufbereitschaft angegangen ist. Deswegen waren wir dann auch nicht mehr so im Spiel. Wobei, wie gesagt, wir haben ja dann immer wieder nach einer verschlafenen Halbzeit oder wie gesagt, Offenbach, das war eine halbe Stunde, oder auch Wormatia Worms in der ersten Halbzeit, haben wir ja da immer noch mal gut die Kurve gekriegt und auch in Walldorf eigentlich, wo das eigentlich aussichtslos war, das 3-0. Aber man sieht, man können es, wir müssen halt aber, wie gesagt, diese Kontinuität wieder hinbekommen, dass wir das über die gesamte Spielzeit letztendlich abrufen.
Ich habe schon einige Male dieser Saison vom Deisschen Ergebnisfußball gehört. Irgendwie tatsächlich, wenn ich deine Aussage jetzt so anhöre, ist es gar nicht so. Also das geht nicht auf ist nicht auf deinem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal, auf gut monomerisch, sondern wenn es nach dir geht, würden wir natürlich 4-0 gegen Watzenborn oder 5-0 gewinnen. Ne? Du würdest natürlich nicht sagen, wir schalten jetzt einen Gang zurück.
Weil sicherlich nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das dann teilweise bei dem einen oder anderen Spieler so ist, dass er denkt, das geht schon, oder ein anderer wird den Zweikampf gewinnen und das geht halt auch gegen Watzenborn nicht. Das hat man ja gesehen, wie gesagt, zwei Gegentreffer erhalten und noch zwei, drei wirklich riesengroße Chancen gehabt und dann fällt vielleicht wieder das 4-3 und dann fängt man wieder an zu zittern. Nee, mir ist es natürlich auch lieber, wenn man relativ frühzeitig für klare Verhältnisse sorgt, aber es geht halt nicht immer und wie gesagt, der ein oder andere lässt es dann ein bisschen an der Konzentration vermissen und ruckzuck passiert es dann, dass Chancen und Gegentreffer dann letztendlich zustande kommen.
Was mir noch manchmal aufgefallen ist bei den Spielen, war, dass wir viel den Ball halten und haben und dann wird hinten rumgespielt. Also ich würde sagen, bevor wir den Ball irgendwie über die Mittellinie bringen, hat den auf jeden Fall jeder unserer Verteidiger ein-, zweimal berührt oder so, ja. Und dann fehlt mir aber oft so ein bisschen die Anspielstation aus dem Mittelfeld. Also sehr oft war es dann so, dass zum Scholz zurückgepasst wurde und dann nach vorne geschlagen oder versucht, auf den Köp, der dann irgendwas mit dem Ball machen muss. Aber so praktisch, dass ich vielleicht irgendwie der zweite Stürmer will fallen lässt oder ein defensiver oder ein Mittelfeldspieler wie der Fink oder der Tüting oder Kiefer, dass die sich ja oft einfach nicht anspielbar waren, wie zum Beispiel Förster in der Hinrunde, der sich eigentlich hat immer fallen lassen.
Ja, gut, ich sag mal, der Philipp Förster, der hat sich ja dann teilweise die Bälle auf der Höhe von den Innenverteidigern abgeholt. Ja, ist ja klar.
Bestimmt,
ja. Und dann haben wir hier noch einen Spieler, da fehlt uns natürlich wieder vorne als Anspielstation, aber wie ich es schon erwähnt hatte, wie gesagt, wir müssen durch Bewegung Anspielstationen schaffen. Ja. Manchmal verpassen wir natürlich auch den Zeitpunkt, in die Tiefe zu spielen. Ja. Dann ist der Gegner wieder geordnet und das müssen wir einfach jetzt halt wieder besser machen.
Okay.
Okay, aber wenn wir es schon vom Kader hatten, würde ich jetzt auch ein bisschen von der Relegation weggehen und tatsächlich mal über den Kader sprechen. Da gab es auch unzählige Fragen über Spielsysteme, über wer spielt nicht, wer spielt warum und sowas. Mal gespannt, irgendwie, was du uns dafür Antworten geben kannst. Ich fange einfach mal mit einer wahllos rausgepickten Frage hier an, die Zuhörer gestellt haben. Die passt jetzt auch zu der von Paul, die er gerade gestellt hat. Simon Tüting wurde im Winter als Ersatz für Philipp Förster verpflichtet, fragt Blau und Schwarz 17. Wie zufrieden bist du bisher mit seinen Leistungen und siehst du das überhaupt so? Wurde er als 1:1 Ersatz für Philipp Förster geholt?
Nee, das ist sicherlich nicht der Fall, aber ich sag mal, wir haben natürlich gehofft, dass der Philipp die Runde bei uns zu Ende spiele. Aber so wie es im Sommer war, ist es natürlich jetzt halt auch dann, ich glaube, am 8. oder 29. Januar leider der Fall gewesen, dass er halt mit dem Wunsch auf uns zukam, den Verein zu verlassen zum 1. FC Nürnberg. Simon Tüding hatten wir vorher schon Kontakt und wie gesagt, wir sind da natürlich, will nicht sagen überrascht geworden, aber wir waren darauf vorbereitet und dann haben wir den Simon zu uns geholt. Das ist natürlich nicht in Philipp Förster Ersatz 1:1, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, ist ein bisschen ein anderer Spielertyp und wie gesagt, was seine Leistungen angeht bei ihm, muss man auch sehen. Er hat, denke ich mal, lange nicht gespielt, hat nicht den Rhythmus gehabt und aber ich sag mal, er hat ja schon auch gezeigt, ich glaube gegen Ulm war das, wo er den genialen Pass in die Tiefe gespielt hat, welche fußballerische Qualität er mitbringt und das gilt es halt für ihn jetzt halt, weiter zu verbessern, dass er diese Qualität über einen längeren Zeitraum an den Tag legt und dann denke ich, ist das soweit in Ordnung.
Wie zufrieden bist du denn mit den anderen Neuzugängen aus dem Winter? Was kann man denn da sagen? Mete Celik zum Beispiel?
Gut, Mete Celik haben wir ja geholt gehabt, weil ich sag mal, das war jetzt halt eine Position der linke Außenverteidiger. Haben wir ja nur den Hassan Amin im Kader gehabt. Haben wir ja gesehen, wo die Problematik aufgetaucht ist, wo er dann bei Länderspielreisen war. Ja. Das, wie gesagt, deswegen haben wir den Mete geholt und wenn er jetzt hat gespielt hat, jetzt gegen Wattenborn, beziehungsweise auch in Stuttgart, wo ja der Hassan gelb gesperrt gefehlt hat, hat er seine Sache ordentlich gemacht. Mhm. Beim Dennis Rothenstein, der hat gut angefangen, war jetzt ein bisschen im kleinen Formtief, aber ist jetzt halt auch wieder auf aufsteigenden Ast und wie gesagt, das ist auch ein junger Spieler, wo sich auch mal erst dran gewöhnen muss, hat bei Neustrelitz gespielt. Die sind sicherlich mehr in der Defensive gestanden, bei uns läuft es halt ein bisschen anders ab, aber ich denke, es ist auch ein Spieler mit weiterem Entwicklungspotenzial und wie gesagt, er ist auf dem aufsteigenden Ast und ich denke, den kann man problemlos bringen und hat er jetzt halt auch seinen Teil am Samstag gegen Watzenborn dazu beigetragen.
Ja. Dann haben wir noch einen Luigi Nennhuber.
Ja, gut, auch er, Kevin Nennhuber, hat ja auch lange nicht gespielt gehabt. Wenn er gespielt hat, hat das jetzt auch weitestgehend ordentlich gemacht. Und auch hier wollten wir, wie gesagt, noch eine Alternative haben, was die Innenverteidigerposition angeht. Und was wir halt noch gar nicht im Kader gehabt haben, waren Innenverteidiger mit dem linken Fuß. Und diese Voraussetzungen bringt er ja mit.
Ist er vielleicht auch so ein bisschen verkappter Stürmer, wenn man so...
Ja gut, er hat jetzt nach seinen Einwechslungen Gott sei Dank zweimal getroffen. Es war ja dann gegen Worms und auch in Walldorf. Und wie gesagt, wenn es halt nicht aus dem Spiel rausgeht, dann muss man es halt teilweise mit der Brechstange versuchen. Und das hat ja dann letztendlich auch gefruchtet und man hat ja dann damals auch, oder in Walldorf, habe ich es ja gerade umgekehrt gemacht, da ist ja der Michael Schulz dann reingekommen und der hat ja dann den Assist geleistet für den Kevin und dann war das auch in Ordnung.
Da ziehe ich auch mal den Hut vor deiner Leistung in der Beziehung.
Danke, danke, danke.
Tatsächlich, irgendwie, wenn man da auf der Tribüne steht, dann denkt man sich manchmal, irgendwie, was macht er denn jetzt? Irgendwie, warum jetzt irgendwie Kevin Nennhuber zum Beispiel? Hat sich dann ausgezahlt. Tatsächlich habe ich dann so hinterher den Eindruck, es ist so ein bisschen Brechstange, den Großen mal vorne rein und es wird schon hinhauen, oder?
Ja, es ist natürlich von der taktischen Seite immer eine Option, weil es bringt, wie gesagt, A ist er groß und kopfballstark, B ist es ja so, dass das dann ein bisschen Verwirrung beim Gegner schafft und das haben wir ja dann auch hinbekommen, vor allem dann in Walldorf, weil da haben wir ja die absolute Lufthoheit gehabt und konnten ja dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer erzielen.
Wie gesagt, von mir aus Kompliment. Hier kam aber genau die umgekehrte Frage, ob das vielleicht dem geschuldet ist, dass unsere Mannschaft kein anderes System spielen könnte. Sprich, dass man kurz vor Schluss mal das System umstellt. Stattdessen wird ein Innenverteidiger in den Sturm gestellt, aber aus deinem Mund entnehme ich, das ist Absicht.
Ja gut, genau. Ich sag mal, wie gesagt, was kann man für das System noch umstellen? Ich sag mal, wir spielen mit zwei Stürmern, wir können dann noch einen dritten Stürmer reinbringen, je nachdem, ich sag mal, wie die personelle Situation auf der Bank aussieht. Und das war jetzt halt auch nicht immer so, dass wir da aus dem vollen Schöpfen gekonnt haben. Und ich denke, wie gesagt, mit zwei Stürmern, das ist eine gute Sache. Und das System dann dahingehend umzustellen, beim Rückstand oder wenn man unter Druck steht, bisschen einen Stürmer rauszunehmen mit einem Stürmer. Wie gesagt, ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich denke prinzipiell tut es uns gut, mit zwei Stürmern zu agieren.
Passend dazu kam die Frage, ich weiß jetzt gar nicht mehr von welchem Zuhörer, ob es denn tatsächlich nicht ein Risiko war, überhaupt in die Saison mit nur drei nominellen Stürmern im Kader die Saison zu beginnen. Kannst du uns dazu was sagen? Du hast gerade gesagt, irgendwie, wenn man zwei Stürmer auf dem Platz hat, hat man da nicht mehr so viele die Möglichkeiten von der Bank, wenn dann vielleicht noch der ein oder andere verletzt ist. Siehst du es überhaupt so oder haben wir mehr als drei nominelle Stürmer im Kader?
Ja, gut, ich sag mal, wo ich jetzt halt gekommen bin, waren es ja, wenn ich mich jetzt halt recht erinnere, nominell nur zwei. Das war der Giuseppe Burke und der Benedikt Köpp. Und der Nico Hebisch, wie gesagt, muss man ja eigentlich sagen, haben wir ja großes Glück gehabt. Oder ich sag mal, er hat sich bei uns dann gleich sehr wohl gefühlt, dass ein Spieler, sagen wir, von seiner Qualität, wie gesagt, hat ja auch unzählige Drittliga-Einsätze, dass er dann hierher kommt zu uns zum Probetraining. Und wie gesagt, er hat ja vorher schon bei Rot-Weiß Essen trainiert, hat in Lodder trainiert gehabt. Wie gesagt, hat es ihm scheinbar nicht so gut gefallen. Dann hat er ja bei uns trainiert, hat dann in dem Vorbereitungsspiel in Hettesheim auch einen Treffer erzielt. Und wie gesagt, es war, denke ich mal, gut, dass er zu uns gekommen ist. Wie gesagt, ich denke, diese Sache mit der Kaderzusammenstellung meines Vorgängers war halt auch so, weil der sicherlich ein anderes System spielen wollte. Und so war es gut, dass wir ihn noch hinzubekommen haben. Und wie gesagt, das hat ja dann auch von Anfang an sehr gut geklappt mit dem Benedikt Köpp zusammen in der Angriffsmitte. Und wie gesagt, Giuseppe Burke war die ganze Vorbereitungszeit verletzt. Ist er dann erst wieder im Laufe der Runde näher an die Mannschaft gekommen. Und wie gesagt, natürlich wäre es gut gewesen, wenn wir noch einen vierten gehabt hätten. Aber wie gesagt, in der Kürze der Zeit war das alles nicht mehr zu realisieren. Wobei man sagen muss, wir haben ja auch Spieler bei uns. Wie gesagt, der Yannick Sommer hat ja in seinen früheren Vereinen teilweise schon im Sturm gespielt. Dann habe ich ja teilweise mit dem Gianluca probiert gehabt und. Wir haben da noch Optionen, aber es sind halt Spieler, wo dann sicherlich ihre Qualitäten eher auf der Außenbahn haben.
Okay, der Yannick war ja kürzlich erst vor einem Monat bei uns hier in der Sendung. Der hat gesagt, er spielt auch ganz gern mal weit vorne, nur als für dich so zur Info.
Haben wir jetzt schon ausprobiert.
Ich wollte dich auch nicht angreifen mit der Frage irgendwie nach.
Nee, ist doch kein Problem, ich nehme jeden Hinweis gern auf.
Nee, wegen der Verpflichtung irgendwie.
Ach so.
Im Sommer irgendwie. Natürlich hast du fast einen kompletten Kader übernommen, für den du quasi nicht zu verantworten hast. Dennoch hast du das Spielsystem umgestellt. Der Kenan hat ja immer quasi fast immer 4-5-1 gespielt irgendwie. Du hast auf 4-4-2 umgestellt, bist das Risiko gegangen, hast noch ein, zwei. Ich glaube, zwei Spieler sind unter deiner Ägide verpflichtet worden.
Ja, gut, das war der Ding, der Nico Hebisch und der Michael Schulz sind praktisch dann unter meiner Regie noch hinzugekommen.
Hat der jetzt wunderbar geklappt, die Saison, von daher wollen wir darüber glaube ich auch gar nicht mehr groß sprechen. Wenn wir mal den Blick in die Zukunft schweifen lassen, oder hat noch jemand was zur aktuellen Situation gerade von euch? Wie sieht es denn da aus? Was man so vernimmt, hat Michael Fink so halb seinen Rücktritt angekündigt, zumindest was auf dem Platz angeht. Er bleibt uns ja erhalten als dein Co-Trainer. Glaubst du, das ist tatsächlich 100% sicher, dass er nächste Saison nicht mehr auf dem Platz stehen wird?
Gut, man soll ja auch da oder überhaupt niemals nie sagen, aber ich denke, die Tendenz geht doch dazu, dass er sich dann mit mir zusammen um die Mannschaft kümmert. Und ich bin natürlich sehr froh, dass das geklappt hat, dass der Michael jetzt hat bei mir halt als Co-Trainer im Trainerteam dabei ist, mit unserem Torwarttrainer, mit dem Dennis Ciano. Ich denke, das klappt alles hervorragend zusammen. Und wie gesagt, das ist eine gute Sache, dass er da bleibt. Und wie gesagt, als Spieler, denke ich mal, hat er jetzt den Entschluss gefasst, das dann nach dieser Runde letztendlich auslaufen zu lassen.
Ich glaube, er hat es noch offen gelassen, falls wir aufsteigen wollten, oder gibt es da auch schon, also zumindest...
Nee, dann lassen wir es jetzt halt mal so stehen und wie gesagt, ich habe gesagt, die Tendenz geht dazu, dass er sich dann seiner Co-Trainer-Tätigkeit widmet.
Wie wichtig ist denn so ein Routinier im Mittelfeld? Wir hatten letzte Saison, bevor du da warst, natürlich mit Hanno Balic einen absoluten Routinier bei uns im Mittelfeld, irgendwie, der auch Kapitän war. Jetzt hatten wir Michael Fink, der das über weite Teile der Saison irgendwie auch sehr souverän gelöst hat, sowohl seine also diese Doppelfunktion, Co-Trainer und Spieler, als auch Kapitän. Er hat sehr souverän gespielt. Wenn uns jetzt auch Michael Fink verlässt, brauchen wir dann tatsächlich wieder als Ersatz einen Routinier auf dem Platz?
Nee, also einen Ersatz brauchen wir auf jeden Fall. Ob das dann letztendlich ein Routinier ist, wie gesagt, das muss man mal abwarten. Aber ich denke, wie gesagt, so ein Routinier tut gut. Wie gesagt, so wie es letztes Jahr der Hanno war und jetzt hat auch in dieser Runde der Michael. Die haben in ihrer Karriere schon viel erlebt. Ich sag mal, die macht auch eine große Kulisse oder wenn mal was nicht so klappt, das macht die nicht mehr verrückt. Die wissen um ihre Qualität, können eine Mannschaft führen und das war schon, denke ich mal, in den letzten beiden Runden eine gute Sache. Aber ob das jetzt halt wieder so kommt, dass man Routinier holt, das muss man jetzt halt mal abwarten. Ich denke, das kann man auch letztendlich dann auch anders lösen.
Inwiefern ist das jetzt überhaupt problematisch, weil man jetzt ja zweigleisig planen muss? Du wirst ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen Spieler oder Wunschspieler vielleicht haben, aber es ist ja ein großer Unterschied, ob wir wieder in der Regionalliga angreifen wollen, sollen, müssen oder in der dritten Liga brillieren dürfen, ne?
Ja gut, es ist natürlich, wie gesagt, eine schwierige Situation. Ich sag mal, wir hoffen natürlich alle, dass wir aufsteigen. Das würde einiges leichter machen. Sollte es natürlich nicht der Fall sein, ist natürlich auch klar, werden wir einen erneuten Anlauf unternehmen. Und wie gesagt, am liebsten wäre es natürlich uns, wenn die Spieler, wo wir verpflichten, von der Qualität her so gut sind, dass sie für beide Ligen gut wären. Aber dann ist halt wieder das Problem, dass viele halt, ich sag mal, nicht unbedingt direkt in der Regionalliga, dass die sich noch offen lassen wollten. Wie gesagt, wir sind bestrebt, so Leute zu uns holen, wo auch den Weg dann von der Regionalliga in die dritte Liga mit uns gehen, wenn es nicht klappen sollte, was wir ja alle nicht hoffen. Und ich denke, auch da kann dann was zusammenwachsen. Wenn man dann auch mit einer Mannschaft, mit einem Verein aufsteigt, ich denke, das ist auch schon gut für die Reputation und wie gesagt, da kann man drauf aufbauen.
Aber hast du da Wunschspieler im Kopf?
Ja, wir sind schon mit dem einen oder anderen Spieler in Kontakt, ohne den natürlich jetzt hier zu nennen.
Ja, wobei ich in der Zeitung gelesen habe, dass du einen Wunschspieler abgegeben hast beim Geschäftsführer. Was sagt denn der Geschäftsführer zu deinem Wunschzettel, beziehungsweise das Christkind dann in dem Fall zu deinem Wunschzettel?
Den Wunschspieler, den wir abgegeben haben, der Ali.
Nein. Zum Ali darfst du gerne auch was sagen, aber also ich habe in Mannheimer Morgen gelesen, dass du gesagt hättest, du hättest gern, keine Ahnung, 6 Verstärkungen, glaube ich, waren es. Auf x Positionen.
Jetzt für den Sommer?
Ja.
Ja, wie gesagt, es wäre ja fahrlässig, wenn man keine Kaderplanung durchführen würde. Und wie gesagt, das hat natürlich der Michael Fink, meine Person, in Verbindung noch mit dem Dirk Rittmüller und dann natürlich dem Aufsichtsrat vorgestellt, weil wie gesagt, man wolle ja nicht irgendwo was nebenher machen oder ohne den Aufsichtsrat, weil wie gesagt, das sind ja auch die Leute, wo dann die wirtschaftliche Seite abdecken müssen und wie gesagt, da sind wir dann in einem regen Austausch und wie gesagt, wir führen die Vorgespräche und da kommen wir dann alles weitere abzuwickeln.
Gibt es dann schon, Entschuldigung Ivo, Spieler, die vielleicht auch schon für die dritte Liga zugesagt haben, mit denen ihr in Kontakt seid und vielleicht so eine Art Vorvertrag für die dritte Liga, aber nicht für die Regionalliga? Wie läuft es denn dann so
mit den Spielern? Nee, das machen wir nicht. Also sowas machen wir nicht. Wenn jemand nur jetzt halt explizit in die dritte Liga kommen will, dann warten wir ab.
Okay.
Weil, wie gesagt, ich denke, besser wäre es, wenn sich der Spieler mit uns, ich sag mal, für beide Ligen identifizieren könnte. Dann würden wir uns da schon leichter tun. Aber wenn jemand nur sagt, dritte Liga, dann lassen wir es offen, so wie er es auch offen lässt. Wie gesagt, wir machen ja auch jetzt halt mit Spielern keine Verträge, wo man sage, wir nehmen euch für die Regionalliga, wenn wir aufsteigen, dann, das wäre ja die andere, aber das machen wir auch nicht. Wenn, dann nehmen wir alle mit ins Boot, wie gesagt, Regionalliga, dritte Liga Und sollte man nur dritte Liga, dann lassen wir es uns offen und entscheiden dann zu gegebener Zeit.
Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, machen die sportliche Kaderplanung, aber du zusammen mit Michael Fink und dir Grit Müller. Wenn ich das
so ja, mir
quasi als Team.
So irgendwie. Ist es, wir machen das, wir führen dann auch die Vorgespräche, wir treffen uns mit den Spielern, soweit wie es möglich ist, um dann mal, wie gesagt, einen persönlichen Kontakt zu haben, ob das dann, sagen wir mal, auch von der zwischenmenschlichen Seite passt. Wie gesagt, das Sportliche, das haben wir dann vorab schon einmal andersweitig abgeklärt. Wie gesagt, dann wäre Vorgespräche geführt und wenn es dann an die wirtschaftliche Seite geht, die Endverhandlungen hat dann der Herr Komp zu erledigen und so läuft es dann letztendlich ab.
Gut, dann kommen wir gleich zu Marco Meierhöfer, unserem ersten Neuzugang vorab, aber weil du es gerade erwähnt hast, irgendwie, ich habe so ein bisschen gerade rausgehört und auch vorab gelesen gehabt, dass du mit Ali Ibrahima natürlich vermutlich sehr zufrieden warst und ihn, nehme ich mal an, auch gerne mit in die dritte Liga genommen hättest.
Ja, gut, ich hätte ihn nicht nur gerne in die dritte Liga genommen, ich wäre natürlich auch sehr froh gewesen, wie gesagt, wenn er sich prinzipiell zu uns bekannt hätte. Aber wie gesagt, da ist halt die ganze Geschichte ist halt relativ unglücklich gelaufen und wo natürlich dann das Angebot von Sandhausen kam, alter Trainer, zweite Liga, dann war es natürlich klar, dass der Ali nicht mehr zum Bleiben, zum Bewegen war.
Aber hätte ein Spieler wie Ali Ibrahima, der, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch schon letztes Jahr unser bester Vorlagengeber war oder zumindest einer der besten, dieses Jahr ist das ja auch wieder, ist es nicht so ein Spieler, mit dem man eigentlich schon vom Anfang an, von Anfang der Saison hätte verlängern müssen?
Gut, sicherlich. Ich sage mal, jetzt hat vielleicht nicht gleich Anfang der Saison, aber irgendwann Richtung Winterpause wäre sicherlich sinnvoll gewesen.
Mhm. Und in der Winterpause war dann erstmal nichts mehr machbar oder war das, ja. Das
wie gesagt, man hat einfach den Zeitpunkt verpasst,
okay,
das dann zu finalisieren.
Okay.
Schade. Schauen wir nach vorne, oder?
Also ich
denke mal, wie der Ali bis jetzt aufgetreten ist, wird er auf jeden Fall jetzt nochmal alles reinschmeißen, um.
Das hoffen wir natürlich auch, so ist es. Ich denke auch, das, was ich vorhin gesagt habe, das steht dann auf seiner Visitenkarte, Aufstieg. Und ich denke, das macht sich dann immer gut.
Am Samstag warst du nicht so zufrieden mit ihm oder warum musste er in der Halbzeit raus?
Nee. Sicherlich, ich denke mal, wer den Ali kennt und ich sage mal, sein Leistungspotenzial schon gesehen hat, der hat dann auch gesehen, dass das am Samstag in den ersten 45 Minuten nicht auf dem Platz war. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich mir halt das Recht rausgenommen, einen frischen Spieler zu bringen.
Gut, wie der Björn schon gesagt hat, schauen wir mal in die Zukunft. Lenny möchte wissen, am Beispiel von Marco Meierhöfer, das ist ja unser, wie gesagt, erster Neuzugang, wie wurden wir auf den Spieler aufmerksam? Wie kam dieser Kontakt zustande? Was erwartet man von ihm?
Ja gut, was erwarten wir von ihm? Wie gesagt, auch hinten rechts haben wir ja in der Anfangsphase der Runde, wo der Marco Müller noch verletzt war, haben wir ja da immer dann mit dem Marcel Zegert agiert. Natürlich ist das nicht die Lieblingsposition vom Marcel, der eher auf der Innenverteidigerposition beheimatet ist. Und wie gesagt, bei Marco Müller ist ja im Moment auch alles in der Schwebe und deshalb wollten wir mal prinzipiell in Rechtsverteidiger holen. Der Marco Meierhöfer ist ein sehr talentierter Spieler, wo jetzt zu uns kommt er auch aus dem Hessischen. Hat natürlich jetzt eine sehr schlechte Runde hinter sich, hat wenig Einsätze gehabt aufgrund diverser Verletzungen, hat sich gleich am ersten Training am Knie verletzt gehabt. Jetzt in der Folge zwei Faserrisse gehabt, aber auch er hat eine hervorragende Geschichte, wo er fit war. Letztes Jahr wollten Kaiserslautern haben, also aber die Profimannschaft, aber da hat er noch Vertrag gehabt, hat in Saarbrücken nicht gehen gelassen und wie gesagt, wir haben ja zwei Spieler, wo in Saarbrücken mit ihm gespielt haben und ich habe auch noch andere Kontakte gehabt und mich erkundigt und wie gesagt, ich denke, es ist ein Spieler, wo uns in beiden Ligen weiterhilft.
Okay. Gut, wie sieht es denn eigentlich mit deinem Vertrag aus, Gerd? Du hast nur ein Jahr Vertrag, wie du uns erzählt hast. Gibt es da schon irgendwie Tendenzen, das mal zu finalisieren?
Nee, also wie gesagt, der Vertrag geht ja noch ein Jahr und wie gesagt, das kann man dann mal zu gegebener Zeit machen, aber ich sehe jetzt ja da nicht den unbedingten Druck, dass man das jetzt vorzeitig verlängern muss. Mhm.
Ja, okay. Okay. Gibt es denn mit anderen Spielern Vertragsverhandlungen? Also mit Müller ist es wohl noch ein bisschen in der Schwebe. Ich nehme an, dass Marcel Segert auch einige Angebote hat aus höheren Ligen. Wie wird denn da verhandelt mit denen?
Ja, wie gesagt, es sind jetzt einige Spieler, wo wir halt jetzt halt noch ein bisschen abwarten, wo auslaufende Verträge sind. Einige andere Spiele ist natürlich auch klar, wo der Vertrag ausläuft. Die werden sich verändern oder wird halt der Vertrag nicht verlängert, so wie das halt im Fußballgeschäft gang und gäbe ist. Schon steht man ja dann irgendwann mal mit 40 Spielern da, das wollen wir natürlich auch nicht haben. Und wie gesagt, auch der ein oder andere Spieler lässt sich halt offen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen.
Okay. Okay. Dann vielleicht zu Spielern, die auf jeden Fall noch Vertrag haben, irgendwie. Da möchte Mettel Waldhof wissen, wie du gedenkst, mit Maurice Nack zu verfahren, irgendwie, dessen Vertrag ja verlängert wurde. Gedenkst du, den zu verleihen? Kommt sowas für uns überhaupt in Frage, mal einen Spieler zu verleihen, oder wird voll mit ihm geplant?
Ja, gut, schon, wenn wir nicht mit ihm planen würden, hätte man den Vertrag nicht verlängert. Und also wie gesagt, da machen wir uns gar keine Gedanken. Der Morris hat ja in der Anfangsphase gespielt. Dann ist natürlich mit der Rückkehr damals von Philipp Förster hat sich natürlich die Konkurrenzsituation ein wenig verschärft. Und es ist natürlich klar, es gilt das Leistungsprinzip, und da hat der Morris letztendlich alle Chancen.
Okay, Ilias Tsimanis rückt von der U19 auf. Irgendwie, auf welcher Position planst du denn mit ihm?
Gut, auch er kann zwei Positionen spielen. Wenn er jetzt hat meistens im Training spielt er die Rechtsverteidigerposition. Wenn er teilweise noch in der U19 beziehungsweise auch in der U23 hilft, ist er Innenverteidiger. Und wie gesagt, diese zwei Positionen kann er begleiten. Und wie gesagt, das lässt sich alles sehr gut an bei ihm.
Mhm. Gibt es denn weitere Spieler aus der U19, bei denen du überlegst, die vielleicht hochzuziehen?
Ja gut, wir haben ja noch zwei weitere Spieler, wo mal die Vorbereitung mitmachen sollen. Das ist der Sinisa Sprekagovic, wo die Vorbereitung mitmachen soll von der U19, und dann der Torhüter, der Kubi Dogan. Und wie gesagt, dann liegt es auch an beiden, wie sie sich da präsentieren. Und wie gesagt, sollten sie besser sein wie alle anderen. Wie gesagt, Leistungsprinzip gilt, dann spricht auch nichts dagegen, dass sie dann endgültig im Kader sind.
Mit Torhütern sind wir aber dann gut ausgerüstet, oder? Da besteht dann kein Handlungsbedarf mehr.
Oder? Ja gut, jetzt haben wir ja vier, und wie gesagt, wir haben ja auch von auslaufenden Verträgen gesprochen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir, also auf der Torhüter wäre mal genügend Leute haben.
Ich habe so gesehen. Jemand von euch? Ansonsten würde ich einfach mal weitermachen.
Ja, mach mal weiter.
Dann würde ich einfach hier weitermachen, und zwar so ein bisschen zu was ganz anderem. Und zwar, wie sieht's denn inzwischen, hat man gehört, dass der Rasen im Karl-Wendt-Stadion endlich mal wieder so eine einigermaßen eine Tauglichkeit hat, dass ihr auch euren Fußball spielen könnt. Was ist dazu zu sagen? Und dann war ja auch zu lesen, dass am Alsenweg was geschehen soll. Zumindest war man Politiker dort, so wie ich das aus meinem Morgen entnommen habe. Gibt's da was Neues?
Gut, wie gesagt, im Karl-Benz-Stadion muss man sagen, der Frank Bender hat da hervorragende Arbeit geleistet, binnen kürzester Zeit, ob da jetzt halt eingesät worden ist oder welche Maßnahmen er da letztendlich alle gemacht hat. Natürlich in Verbindung mit dem Thorsten Bub, der ihm da tatkräftig zur Hand geht. Und wie gesagt, das Spielfeld ist jetzt halt in einem hervorragenden Zustand. Mhm. Es gibt zwar noch Kleinigkeiten zu verbessern, aber ich denke, das wird jetzt bis zum nächsten Heimspiel dann auch vonstatten gehen. Was Trainingsgelände angeht, ist es ja so, dass wir jetzt halt im Moment ja nicht mehr auf unserem Trainingsgelände trainieren. Wir pendeln ja jetzt immer hin und her. Hinterm Karl-Benz-Stadion ist ja nochmal in Rasenplatz von der Stadt, den wir jetzt halt nutzen. Und dann haben wir zwei, drei Trainingseinheiten noch praktisch am Alsenweg im Stadion. Und unser Trainingsplatz, der wurde jetzt halt schon wieder saniert, dass wenn das Training wieder losgeht am 19. Juni, dass man nicht so wie letztes Jahr dann, das waren wir teilweise dann in Gartenstadt, teilweise in Neckarau, teilweise auf der Schönau, dass wir da nicht hin und her fahren müssen. Wir nehmen das jetzt lieber in Kauf, diese paar Wochen noch, und wenn es dann losgeht, sind wir dann immer wieder fest am Alzenweg und müssen nicht mehr rumfahren.
Ihr trainiert gerade irgendwie auf einem Platz, den sonst der VfR nutzt. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, die Jugend vom VfR, also wie gesagt, aber das ist ein städtischer Platz und da haben wir uns jetzt mit eingeklinkt. Wie gesagt, das hat die Stadt uns damals gesagt, dass da die Möglichkeit besteht und das nutzen wir jetzt. Und wie gesagt, für uns ist es jetzt kein Problem, uns im Karl-Benz-Stadion umzuziehen und zu Fuß sind es 2 Minuten durch das große Marathontor und dann stehen wir schon am Platz.
Und der Platz ist auch in Ordnung?
Sehr guter Zustand.
Das hören wir gerne irgendwie.
Ja, okay.
Dann stelle ich einfach mal eine Frage irgendwie von Marius. Der fragt nämlich, ob es stimmt, dass du zu unserem Pressesprecher Domenico Marinese ein sehr gutes Verhältnis hast.
Ja, wie gesagt, wir haben ein gutes Verhältnis. Wie gesagt, wenn ich irgendwelche Probleme oder Fragen habe, wie gesagt, der Domenico, der ist jetzt hat schon länger im Verein wie ich. Also der steht mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite und oder wenn ich irgendwas zu erledigen habe, dann wie gesagt, hilft er mir dabei und wie gesagt, das Verhältnis ist sehr gut.
Den Domenico hatten wir im Trainingslager in der Türkei interviewt, wo du ja leider nicht teilnehmen konntest. Da hat er uns erzählt, dass du ihn ab und zu auch sehr früh morgens irgendwie schon anrufst.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Frühaufsteher, das hat er gern.
Okay. Aber das würde mich noch interessieren, Stichwort Trainingslager. Ich meine, das ist jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit her, aber wie war das für dich, dass du dann da als nach, also endlich schaffen wir es mal, ein Trainingslager, im Wintertrainingslager zu organisieren und dann kann der Chefcoach nicht mit?
Ja gut, es war halt, wie gesagt, es war halt für mich eine komische Situation. Ich habe sowas auch noch nie gehabt. Wie gesagt, das ist ja dann freitags passiert, wo ich dann die Probleme bekommen habe da mit meinem Stein und ich war dann froh, wo das behoben war und war halt ärgerlich, aber ich denke, so wie mir das mitgeteilt wurde und ich war ja auch da in regem Austausch mit Michael Fink, war das eine sehr gute Sache und es ist alles so gemacht worden, wie wir uns das vorgestellt haben, wie das abgesprochen war. Die Ergebnisse der Testspiele waren in Ordnung und man hat ja dann auch gesehen, wir sind ja sehr gut aus der Winterpause gekommen.
Ja, wir haben ja auch aufgepasst, wir waren ja dabei.
Das war ja dann sehr gut.
Da muss ich die Frage anschließen, wie geht es dir denn jetzt da gesundheitlich, irgendwie bist du wieder voll.
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das, ich habe dann nochmal, das ist ja dann nicht alles gleich behoben worden, aber dann am Rosenmontag ist dann der Stein entfernt worden und am Aschermittwoch bin ich dann entlassen worden und einen Tag später war ich dann schon wieder auf dem Trainingsplatz.
Okay, du bist quasi beschwerdefrei.
Genau, so ist es, Gott sei Dank.
Drücken wir die Daumen, dass es so bleibt.
Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen, um hier noch so ein paar Fragen abzuarbeiten. Hier war eine Frage von Amateur. Gibt es in deiner aktiven Zeit als Spieler, die dich im Hinblick auf deine zweite Karriere jetzt als Trainer sowas besonders geprägt haben? Also gab es in dieser Zeit als Trainer. Spieler einen Trainer, der dich besonders geprägt hat? Entschuldigung,
ja. Ja gut, man nimmt ja von allen Trainer immer wieder was mit, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich denke, in meiner aktiven Karriere, wie gesagt, als Spieler war ja, wie ja hinlänglich bekannt ist, hier die schönste Zeit beim Waldhof in der ersten Liga, hat mich sicherlich der Günter Seebert mit am meisten geprägt.
Okay, dann gibt es hier von 2 Stellen irgendwie noch die Frage, uns rennt ein bisschen die Zeit davon, deswegen vielleicht eine kürzere Antwort, ob du noch Kontakt zu den Spielern hast, irgendwie die deine Mitspieler waren damals, als ihr Bundesliga gespielt habt beim SV Waldhof und ob ihr euch regelmäßig trefft.
Treffen tun wir uns nicht regelmäßig, aber ich sag mal so, wie mit dem Roland Diggieser, der ist ja sportlicher Leiter in Waldorf, den sehe ich hin und wieder mal. Dann draußen am Alzenweg läuft mal als mal der Dimme über den Weg und wie gesagt auch im Alfred Schön, aber und natürlich nicht zu vergessen mit dem Kalle Bührer. Und wie gesagt, so ist es unregelmäßig und es ist aber schön, wenn man sich dann mal wieder trifft und kann sich austauschen.
Okay.
Ja, noch eine Frage hier vom Jägermeister, Stichwort Fair Play. Bei den Spielen gegen Watzenborn und Waldorf ist ihm aufgefallen, dass unsere Jungs den Ball immer sofort ins Ausgespielt haben, wenn ein gegnerischer Spieler am Boden lag. Und laut DFB sind die Spieler jedoch angehalten, den Ball nicht mehr ins Aus zu spielen, sondern der Schiedsrichter soll entscheiden, wann ein Spiel zwecks Behandlung unterbrochen wird. Wie stehst du als erfahrener Trainer und Spieler dazu?
Gut, ich denke, diese Situation, und das war jetzt halt nichts Verkehrtes, wenn man da, ich sag mal, die Gesundheit des Spielers in den Vordergrund stellt und wenn der Schiedsrichter dann der Meinung ist, dass es zu spät ist und der gibt dann Schiedsrichterball, dann muss er es halt so machen. Aber wie gesagt, die Jungs machen das und wie gesagt, das, ich denke, dann soll man es einfach so stehen lassen.
Gut, wir sind quasi fast schon am Ende der Sendung. Ich muss mich ein bisschen sputen, wollte noch darauf hinweisen, dass am Freitag eben die Auslosung ist, für viele vermutlich spannend, um 11.30 Uhr. Dann gibt es ab morgen bereits Tickets zu kaufen für die Relegationsspiele, allerdings erstmal nur für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder. Ab nächsten Mittwoch haben dann, das ist der 10. Mai, gehen die restlichen Tickets in den freien Verkauf, auch wenn wir zurzeit noch nicht wissen, gegen wen. Kommt zahlreich ins Karl-Benz-Stadion, gleiches gilt für am Sonntag, kommt zahlreich nach Nöttingen. Wir haben noch zwei Spiele in der Liga. Da freut sich bestimmt auch Gerd Deiss, wenn in den letzten beiden Auswärtsspielen die Mannschaft unterstützt wird, zahlreich von den Fans. Sprich am Sonntag in Nöttingen um 14 Uhr und dann am 20.05. um 14 Uhr in Trier. Die Relegationsspiele finden dann am 28.05. das Hinspiel und am Mittwoch, den 31.05. das Rückspiel statt. Das wird, glaube ich, ein Selbstläufer, da muss ich die Leute nicht so dazu auffordern. Gerd, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen natürlich alles erdenklich Gute irgendwie für, vor allem für die Relegationsspiele. Ich glaube, die Meisterschaft, die ist uns Fans jetzt nicht so wichtig, auch wenn ich vernommen habe, dass er dir schon auch noch was bedeuten würde in der Regionalliga.
Ja gut, ich sag mal, wenn wir jetzt nicht Meister werden und steigen auf, dann ist es auch, denke ich mal, eine gute Sache. Aber wir versuchen natürlich jetzt halt nochmal alle beide Spiele zu gewinnen.
Ja, das ist, glaube ich, ein perfektes Schlusswort. Uns hört ihr wieder am ersten Mittwoch im Juni. Bis dann. Am Mikrofon waren heute der Paul, der Björn
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.